Wo ist der Weg zum Herz vom Vater? Ich halte heute eine Bußpredigt. Ist das nicht schön? Nein. Mein Thema Buß ist eigentlich ein Nebenprodukt aus den Vorbereitungen für den nächsten Samstag. Wir haben einen Jugend- und Kindermitarbeiter-Schulungstag. Und irgendwie ist mir das Thema so neben durchgerutscht und ich habe gemerkt, das ist ein Teil von dem, was nächsten Samstag, was ich dort wird sagen. Dort werden wir uns mit dem Thema befassen, wie können wir eine Kultur schaffen, wo wir einander wertschätzen und auch wie gehen wir mit Problemen um in dieser Kultur. Wenn du Interesse hast an dem Thema und du bist nicht Mitarbeiter in Jugend- und Kinderarbeit, wir suchen immer Leute. Nein, du darfst trotzdem gern kommen, wenn du das möchtest. Ich bin einfach froh, wenn du es mir vorher sagst. Oder wenn du jetzt die Predigt hörst und denkst, hey, ich würde gerne mehr von dem Thema hören. Du bist herzlich willkommen. Ich werde mich allerdings heute dem Thema ein bisschen unorthodox annähern. Und zwar möchte ich euch ein bisschen vorlesen aus einem Buch, wo ich finde, das hat absolut exzellente Bildsprache. Es handelt sich um das Buch Nicht wie bei Räubers. Ich habe das, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Und ja, es ist ein Kinderbuch und ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich heute wieder ein bisschen Merlionkel spiele. Aber ich komme aus dem Thurgau, ich habe nichts dafür, es liegt mir im Blut. Für die, die das Buch nicht kennen, es geht hier um einen Bub, der heisst Tom. Und der Tom ist bei einer Räuberfamilie aufgewachsen und hat dort alles gelernt, was man bei einer Räuberfamilie so lernt. Also es wird gelogen, es wird betrogen, man tut sich gegenseitig verprügeln, man kann niemandem vertrauen, weder der Geschwister, noch Vater, noch Mutter. Genau. Und dann eines Tages kommt ein Mann und der verhandelt mit dem Räubervater und nimmt den Tom nachher mit, kauft ihn quasi der Räuberfamilie ab. Der Mann ist immer noch in der Geschichte, wird er als Königssohn bezeichnet. Das ist das Bild für Jesus. Und der nimmt ihn mit in sein Schloss, an seinen Königshof. Und dort erfährt Tom etwas, was er nicht gekannt hat. Er kommt Liebe über, Zuwendung. Er darf ein Bad nehmen, er kommt neue Kleider rüber, er kommt zu essen rüber, er wird rundum versorgt. Und dann bringt ihn der Königssohn zum Vater, zum König. Und er darf vor ihm auf den Schoß sitzen und merkt einfach, er wird durchdrungen von dieser Liebe und liefert sich dieser Liebe aus. Und im ganzen Rest vom Buch geht es eigentlich darum, dass der Tom lernt, sein Verhalten vom Räuberbub abzulegen und Königssohn, ein kleiner Prinz am Hof zu sein. Und ich lese aus dem zweiten Kapitel. Wenn ich gut vorbereitet wäre, hätte ich noch ein Zettel drin tun. So, da. Entschuldigung, habe ich gerade vergessen, wo ich anfangen wollte. Ja, ich mache es so. Also, er hat die erste Nacht geschlafen in dem Palast und es ist ihm mega gut gegangen. Er hat gemerkt, er wird mit allem versorgt. Und dann passiert Folgendes. In dem prächtigen Saal, wo der Tisch immer so reichlich gedeckt war, gab es noch viel mehr zu bestaunen. Bunte Bilder, lustige Vorhänge, herrlich duftende Blumen. An der Wand stand eine geschnitzte Truhe. Darüber hing etwas ganz Hübsches. Es war wie ein Kästchen. Und wenn man unten an einer Schnur zog, erklang eine solch schöne Musik, wie sie Tom noch nie zuvor gehört hatte. Ganz verzaubert lauschte er. Immer wieder zog er daran und hatte große Freude an den schönen Klängen. Wie sie wohl entstanden? Das musste er sich näher ansehen. Als alle Kinder zum Spielen hinausgeeilt waren, blieb Tom alleine zurück, schwang sich auf die Truhe, holte das Kästchen herunter und öffnete das Türchen auf der Rückseite. Da waren viele silberne Rädchen, Stäbchen und Hämmerchen, alles sehr, sehr zierlich. Mit seinen etwas plumpen Bubenfingern probierte Tom, ob er selber die Musik irgendwie anstoßen könnte. Oh weh. Da war es schon passiert. Irgendwo machte es Knacks und ein Rädchen war abgebrochen. Etwas surrte noch kurz, dann war alles still. Schade, nun war es aus mit der Musik. Und er, Tom, war schuld daran. Was hatte er getan? Da packte ihn die Angst. Er sah sich um. Niemand hatte ihn gesehen. Schnell schlug er das Türchen wieder zu und hängte das Kästchen zurück an seinen Platz und rannte aus dem Zimmer. Was würde jetzt mit ihm geschehen? Nichts wie weg, aber wohin? Tom rannte aus dem Schloss in den Park. Er rannte und rannte, nur fort, immer weiter, bis er ein sicheres Versteck fand. Es war ein Baum mit einer ganz dichten Blätterkrone. Hier würde ihn niemand entdecken. Hier war er sicher. Wovor eigentlich? Als Tom wieder zu Atem kam, plagten ihn schreckliche Gedanken. Nie wieder darf ich mich im Schloss sehen lassen. Sicher weiß jeder schon, dass ich es war. Was werden die Kinder sagen? Und der König, wie wird er reagieren? Wohl sehr zornig, denn das Kästchen ist sicher sehr kostbar. Tom steckte seine üblen Erfahrungen bei Räubers noch so in den Knochen. Er dachte an die Prügel, die es dort in solchen Fällen gegeben hatte. Und er zitterte vor Angst. Und allmählich auch vor Kälte, denn inzwischen war es Nacht geworden. Gut, dachte Tom, dann finden sie mich wenigstens nicht. Aber es war schrecklich unbequem auf dem harten Ast. Lange hatte er so gesessen und sich krampfhaft festhalten müssen, um nicht herunterzufallen. Da, waren das nicht Schritte? Tom riss die Augen auf und starrte ins Dunkel. Eine große Gestalt stand unter dem Baum und eine tiefe Stimme sagte ruhig, komm runter, Tom. Es ist alles gut. Aber, stammelte Tom, ich habe doch... Es ist wirklich alles gut, unterbrach ihn der König. Da ließ sich Tom einfach fallen und die ausgebreiteten Arme des Vaters fingen ihn auf. Mein Kind, musst du Angst gehabt haben? Warum bist du davongelaufen? Warum versteckst du dich vor mir? Weißt du, Schuld verstecken, das ist das Schlimmste für dich. Und für mich. Glaub mir, ich halte immer zu dir, ganz gleich, was du tust. Auch wenn du mal was falsch gemacht hast, kommst du am besten sofort zu mir, denn ich kann alles wieder gut machen. Und ich tue das so gerne. Willst du das lernen? Tom nickte und ließ sich verwundert, aber dankbar von seinem starken Vater nach Hause tragen. Ich finde den Satz so schön. Man erlässt sich vom Vater heitragen. Das ist so ein Satz, den habe ich mal im Zusammenhang mit Buß gehört. Da hat jemand gesagt, Buß tun bedeutet sich vom Vater heitragen lassen. Und der Tom muss die Reise nicht alleine antreten. Er wird getragen vom Vater. Und der Vater ist auf dieser ganzen Reise dabei. Der König ist bei ihm. Wenn ich jetzt noch den letzten Abschnitt aus dem Kapitel gelesen hätte, dann passiert nämlich noch Folgendes. Der Tom kommt wieder zurück in seine Bestimmung am Hof als Königssohn, hat dann aber so ein schlechtes Gewissen, dass er anfängt, alle möglichen Sachen für den König zu tun. Er fängt überall an, mitschaffen und mitfuhrwerken und vergisst völlig, einfach nur beim König zu sein und sich lieben zu lassen, Beziehung zu haben mit ihm. Und dann in einer Nacht wacht er auf und der König hockt bei ihm am Bett und fragt, wo bist du eigentlich? Und dann sagt der Tom, ja, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, ich will wieder gut machen, was ich kaputt gemacht habe. Und dann sagt der König, das ist nicht deine Sache. Den Preis hat ein anderer bezahlt. So. Ich werde nicht mehr viel auf die Geschichte eingehen. Aber ich finde sie wunderschön, weil man so sieht, jemand läuft davon und Gott läuft hinten an und trägt die Person zurück heim. Und alles ist gut. Was passiert denn beim Bußtun? Ich finde, Bußtun, das ist so ein völlig verchristianisierter Begriff. Mit ganz komischen Assoziationen. Ich weiss, bei vielen Leuten triggert das Wort Bußtun so etwas. Du gehst in den Beichtstuhl und dann nachher erzählst du alle Käse, was du gemacht hast. Und dann hat es nebenan einen geistlich ordinierten Mensch und der macht so den Absolver. Und dann ist alles gut. Und du kannst zurückgehen und weiter sündigen und einfach die Woche später wiederkommen und das gleiche Spiel nochmal machen. Ist natürlich Quatsch. Der Paulus sagt im Römerbrief deutlich, wenn wir aus der Sünde heraus erlöst worden sind, können wir nicht länger in der Sünde leben. Es gibt ein anderes Bußverständnis, das stark manipulativ ist. Und das funktioniert so. du machst etwas, was nicht okay ist und dein Umfeld redet es so lange auf dich ein und macht dir ein schlechtes Gewissen und sagt dem Buss. Bis du anfängst, dein Verhalten zu ändern unter dem Druck, weil du gegen irgendein ominöses Gesetz verstoßest, das du weder in der Bibel noch bei Gott findest. Wenn Buss keine Verhaltensänderung bei dir bewirkt oder bei mir, dann behaupte ich, es ist nicht wirklich Buss. Es kann uns auch etwas leid tun, ohne dass man Buss darüber tut. Dann sage ich nachher noch etwas. Wenn Buss damit zu tun hat, dass du gegen Gottes Gesetz verstoßen hast, behaupte ich, du wirst nie wirklich in die Freiheit hineinkommen. Nie. Und ich erkläre dir, wieso. Jesus ist einmal gefragt worden, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und dann sagt er, das wichtigste Gebot ist, lieb Gott mit allem, was du hast und bist. Und genau gleich wichtig ist, lieb deinen Nächsten, wie du dich selber liebst. Merkst du etwas, was ganz wichtig ist an diesen zwei Geboten? Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung von uns zu Gott und von uns untereinander. Buss ist ein Beziehungsbegriff. Eine Beziehung zu einem Gesetz kannst du nicht haben. Respektive, du kannst es probieren, aber Gesetz kennt keine Gnade. Das Gesetz ist wie ein Computer. Es kennt nur Zahl 1 und Zahl 0. Und entweder du bist Zahl 1 und dann ist alles gut, oder du bist Zahl 0 und dann ist alles Quark. Und dann gibt es Strafe. Es gibt keinen anderen Weg beim Gesetz. Aber Strafe und Buß haben nichts miteinander zu tun. Warum? Den Preis hat ein anderer bezahlt. Schauen wir uns Römer 3, 2 Verse. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Der Preis ist gezahlt. Buss tun hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt Strafmassnahmen akzeptieren müssen. Wir tun nicht Buss, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Wir tun Buss, weil wir Gottes Herz gebrochen haben. Das ist das Problem. Sünde, also etwas, das nicht in der Absicht Gottes liegt, hat zwei. Wenn ich es ganz einfach reduzieren würde, komme ich auf zwei Konsequenzen von Sünde. Erstens, es trennt uns beziehungsmäßig von Gott. Und das Zweite, nach Römer 6, 23, ist der Lohn, also die Strafe, die Konsequenz von der Sünde, ist der Tod. Die zwei Sachen. Jetzt haben wir aber gerade gelesen, die Strafe hat schon einen getragen. Jesus hat die Strafe getragen. Und Punkt 2, ist sich gekümmert worden. Bleibt noch Punkt 1. Ich finde das schön dargestellt im Psalm 51, da hat der David geschrieben, nachdem er mit der Bathsheba geschlafen hat. Wenn du die Geschichte nicht kennst, der David hat eine Frau gesehen, wie Gott sie schuf. Die hat aber schon einen anderen Mann gehört. Er hat sie trotzdem zu sich holen lassen. Er ist der König, er hat das können. Er hat mit ihr geschlafen. Ich weiß nicht, ob sie das auch hätte wollen. Man könnte also sagen, er hat sie vergewaltigt. Sie ist schwanger geworden. Dann hat er gedacht, oh Mist, was mache ich jetzt? Er hat probiert, dass ihren Mann, der im Kriegsdienst an der Front war, heimkommt und mit ihr schläft. Das hat nicht geklappt. Und dann hat er gedacht, ich löse das Problem ganz einfach. Ich stelle den Mann an die Front, lasse ihn umbringen und nehme die Frau zu mir. Dann sind alle Probleme gelöst. Also wir haben Vergewaltigung, Ehebruch und Mord. Und dann weist ihn Gott durch einen Propheten zurecht. Und der David tut Buß. Und darauf hat er den Psalm geschrieben. Und dort steht im Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht. Gott hat Recht. Gott hat Recht. Gott hat keine Meinung zu deiner Situation. Gott hat recht. Du hast eine Meinung. Er hat recht. Und ich glaube, das ist eine der ersten Erkenntnisse der Buße. Gott hat recht. Ich habe Unrecht. Er hat recht. Ich probiere nicht mehr zu verteidigen, was ich gemacht habe. Ich habe vielleicht meine Gründe, das mag sein. Aber ich probiere es nicht mehr zu verteidigen. Gott hat recht. Und ich erkenne das uneingeschränkt an. Und dann finde ich es interessant, wie der David da sagt, gegen dich allein, also gegen Gott allein, habe ich gesündigt. Wir kommen dort noch zwei, drei andere Parteien in den Sinn, wo er da einen Käse gemacht hat. Aber ich glaube, was der David verstanden hat, ist, das Grundproblem von dem ist, die Beziehung zwischen Gott und mir ist gestört durch das, was ich gemacht habe. Ich habe Gottes Herz gebrochen. Ich habe noch weitere Herzen gebrochen, aber ich habe Gottes Herz gebrochen. Nicht, ich habe sein Gesetz gebrochen, das mit Sicherheit auch. Aber das Problem ist die Beziehung. Gott leidet unter dem, was ich gemacht habe. Aber das Geniale ist, Gott verspricht uns etwas. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gell, Buss tun hat immer etwas damit zu tun, dass wir uns Gott ausliefern. Komme, was da wolle. Oder? Darum wirst du recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht. Der David verteidigt sich nicht mehr. Er macht das. Er lässt sich einfach in Gottes Arm fallen. Was auch immer denn passiert. Oder? Und was macht Gott? Er entscheidet sich zum Vergehen. Gott hat sich entschieden zum Vergehen. Wenn wir jetzt wieder zurück zu uns kommen. Gott hat sich vor 2000 Jahren entschieden zum Vergehen. Wo sein Sohn am Kreuz gestorben ist. Er hat sich entschieden zum Vergehen. Er hat sich entschieden, zum dich und mich heimzutragen. Zurück an den Ort von unserer Bestimmung zu tragen. Er hat sich entschieden, zum mit unseren Weg zu gehen. Dass unser Verhalten sich ändert. Zu dem hin, was er für uns denkt. Weil, es geht da nicht um die Angst oder Druck. Bei Gott geht, er zwingt dich nicht in eine Veränderung von deinem Verhalten, weil er dir Angst macht oder Druck will machen. Gott wird uns verändern. Weil wenn wir erkennen, dass Gott recht hat, wenn wir erkennen, dass es gut ist, so wie es Gott meint, dann muss das doch in uns auslösen, dass wir auch ein Bedürfnis haben. Uns dem anzunähern, uns so prägen zu lassen. Buss bringt immer eine Veränderung mit sich. Sonst ist es kein Buss. Jesus braucht das Wort Buss selber auch. Ich habe da drei verschiedene Übersetzungsvarianten. Ich bin jetzt schon der Meinung, sind alle richtig. Lukas 13, Vers 5, das ist Luther-Übersetzung, die erste, dort heisst es einfach, ist nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut. Das ist einfach das Wort Buß. In der Hoffnung für alle steht, nein, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt. Oder, meine Lieblingsübersetzung, neue evangelische Übersetzung. Nein, sage ich euch, und wenn ihr eure Einstellung nicht ändert. Das eine redet von Umkehren, das andere von Einstellung ändern. Wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Buss tun und mir tut etwas leid. Wenn Gott mir jetzt würde sagen, Michi, du musst ab sofort mit irgendwo in einer Reha mit Drogenabhängigen arbeiten, beispielsweise. Ich bin jetzt aber da und ich mache das gern, was ich da mache. Dann tut es mir leid, aber ich mache das nicht. Es wäre blöd von mir, wenn Gott das will. Aber es tut mir aufrichtig leid, aber es verändert mein Leben nicht. Oder? Buss tun würde heißen, ich höre auf, hier zu arbeiten und lasse mich von Gott an den Ort anbringen und lasse mich in das hineinführen, was er für mich meint. Und dann arbeite ich halt mit Abhängig oder irgendetwas. Das ist Buss. Leid tun kann es mir trotzdem, aber es verändert mein Leben nicht. Buss tun bedeutet, dass ich sehe, dass Gott recht hat. Dass ich sehe, dass es gut ist, wie er es meint. Und dann prägt es seine Wesensart in mein Leben hinein. Buss und Veränderung gehören zusammen. Wir lesen nochmal das paar Vers zum 1. Johannes 4. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Gott ist Liebe. Und wenn wir in seiner Liebe leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Der Text sagt, wir leben jetzt in dieser Welt, in der gleichen Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Allein dieser Satz ist schon völlig zu viel für mein Verständnis. Und wenn die vollkommene Liebe Gottes in uns zum Ziel kommt, dann haben wir keine Angst mehr. Angst hat nur der, der Angst hat vor Strafe. Das sagt uns das Wort da. Wenn wir uns nochmal kurz den Tom anschauen aus der Geschichte, oder er hat, als er an den Hof gekommen ist, irgendetwas verstanden, irgendetwas gespürt von dieser Liebe vom Vater und vom Königssohn, von dieser ganzen Atmosphäre, wo er versorgt wird, wo er geliebt wird, wo er wertgeschätzt wird, alle Sachen, die er vorher nicht gekannt hat. Und dann passiert etwas, er macht etwas kaputt. Er meint es ja nicht mal böse, er ist einfach ein Gewunderfitz. Und was macht er? Er läuft davon. Warum? Er hat Angst. Warum? Er weiß, früher bei Räubers bin ich verprügelt worden für so Sachen. Und das ist noch so tief in seinem Herz, dass die Liebe vom Vater, vom König, noch nicht in seinem Herz angekommen ist. Und er probiert sich zu verstecken. Scham und Angst bringen ihn dazu, davon zu laufen. Er geht nicht direkt zum Vater, wo sein Chaos wieder bereinigen kann. Er versteckt seine Schuld. Als ob man vor Gott etwas oder vor dem Vater im Bild etwas verstecken könnte. Final, um was geht es bei der Buße? Es geht darum, dass die Vaterliebe uns völlig erfüllen kann. Dass wir in jeder Lage erkennen können, dass wir in Jesus Christus vollkommen angenommen sind. Und dass wir uns in Gottes Arm fallen lassen können. Absolut egal, was wir auch gemacht haben. Und es geht darum, dass die Liebe vom Vater in uns drin kann Gestalt annehmen kann. Wir in jeder Lebenslage können laufen in seiner Liebe. Um das geht es. Um die Wiederherstellung der Beziehung zwischen dir und dem himmlischen Vater. Und das wird Auswirkungen haben auf die Beziehung zwischen dir und deinen Menschen um dich herum. Das eine gibt es, auch da, ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Wenn Jesus sagt, das sind die zwei wichtigsten Gebote, dann sind die ganz eng miteinander verknüpft. Und Buße tun ist ein Weg tiefer in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und das ist deckt durch das Wissen, es ist dir bereits vollkommen vergeben. Ja, vielleicht musst du etwas aufräumen. Eben, Veränderung gehört dazu. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, der die Leute betrogen hat. Und dann kommt Jesus in sein Haus. Und das Spannende ist ja, Jesus hat ihm nicht mal zurechtgewiesen, sondern Jesus war einfach präsent bei ihm, hat ihn geliebt. Und aus irgendeinem Grund fängt er an, Buße tun. Wie sieht seine Buße aus? Er sagt, ich will allen zurückgeben. Viermal so viel, wo ich betrogen habe. Ja, vielleicht bedeutet Buße, dass wir auf dieser Ebene etwas in Ordnung bringen müssen. Und das ist wichtig, weil das, was der Prozess von der Wiederherstellung zwischen dir und Gott auslöst, zwischen dieser Beziehung, löst einen Wiederherstellungsprozess aus in der Beziehung zu anderen Menschen. Und in dem Sinne ermutige ich uns alle, viel Buße zu tun. Das ist nichts Geschämiges. Auch das müssen wir vielleicht wegbrechen von dem Begriff. Es ist nichts Geschämiges, Gott gegenüber zuzugeben, dass er Recht hat. Er weiß es sowieso. Also, das ist nichts Geschämmiges, voreinander zuzugeben, dass wir erkannt haben, dass Gott Recht hat. Es ist problematisch, wenn wir es nicht machen. Weil an dem Punkt Beziehung zu Gott stehen bleibt. Und Gott hat nicht das Interesse daran, dass das passiert. Und wenn du dich fürchtest vor Strafe, wenn du das Gefühl hast, doch, aber Strafe braucht es doch irgendwie, oder in dem Bußprozess ist doch Strafe inbegriffen. Probier es dir anders vorzustellen. Weil mir ist es ganz wichtig, dass ich das Bild von Strafe aus unseren Köpfen herausbringe, an dem Punkt. Nicht, bei Gott gibt es keine Strafe und nur Liebe. Nein, der biblische Befund ist anders. Aber wenn es um deine Beziehung mit Gott geht und Gott das Interesse daran hat, die Beziehung wiederherzustellen, stell das mal so vor. Meine Frau und ich. Meine Frau macht etwas, was mir wehtut. Okay? Sie verletzt mich, sie bricht mir das Herz. Ich muss jetzt nicht gerade fremd gehen, aber irgendetwas. Ich als lebender Ehemann habe ja ein Interesse, genau wie sie, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Was für einen Wiederherstellungseffekt hat so für sie Beziehung, wenn ich sie bestrafe? Tut das unserer Beziehung gut? Wenn du verheiratet bist, kannst du das Spiel selber mal machen. Glaubst du, es tut deiner Beziehung gut, wenn du deinen Partner bestrafst, den du eigentlich liebst, damit eure Beziehung wiederhergestellt wird? Ich lasse die Antwort jetzt mal offen. Wir sind berufen, zum näher bei Gott zu sein, weil er uns so gemacht hat. Und in Jesus Christus hat er uns einen Weg aufgemacht, wo wir näher zu ihm kommen. Final, an dem Moment, wo wir Ja sagen zu dem Geschenk vom Leben und täglich wieder, indem wir Buße tun, indem wir Gott gegenüber zugehen. Du hast recht und du darfst mich mitnehmen auf den Weg, wo ich dir immer ähnlicher werde. Und durch mich, du dein Königreich darfst bauen. Ben, darf schon mal raufkommen? Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du dich um die Konsequenz von unserer Sünde, von unserer Trennung von Gott ein für alle Mal gekümmert hast. Du bist am Kreuz gehangen und hast gesagt, es ist vollbracht und du hast es so gemeint. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, ganz tief in unserem Herz hinein zu verstehen, was das bedeutet. Ganz tief in unserem Herz hinein zu verstehen, dass wir vollkommen angenommen sind beim Vater. Und hilf uns in jedem Bereich von unserem Leben, wo wir merken, wir sind nicht so, wie Gott uns gedacht hat. Buße zu tun, dem Vater gegenüber zuzugeben, du hast recht. Und ich will so werden, wie du mich siehst. Und ich bitte dich, hilf mir auf dem Weg. Und du sagst uns in deinem Wort zu, dass du willst vergeben, wenn wir unsere Sünde bekennen. Dass der Preis ein anderer gezahlt hat. Und dass deine Liebe mit uns, in uns drinnen lebt und mit uns unterwegs ist und uns in dein Bild verändert. Hilf uns, Menschen zu werden, die dir näher sind und jeden Tag näher kommen. Im Namen von Jesus. Amen.